Hier kann man es aushalten. Nur irgendwo hinzugehen, um eine Mannschaft zu trainieren, wo irgendwelche anderen Leute, die dann sagen, welche Spieler du zu betreuen hast, welche Spieler geholt werden, welche Spieler gehen, interessiert mich null.
Drei Aufstiege in 4 Jahren mit Leipzig und die komplette Umwandlung eines Vereins wie Salzburg. Glaubt irgendjemand ernsthaft hier im Raum, dass das gegangen wäre, wenn ich sowas, wie wir im Schwäbischen sagen, Vetterleswirtschaft oder Freunderlwirtschaft Politik betrieben hätte?
You don't even need glasses to analyze and to see where the problems are.
Sonntagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore heute mit einer Spezialausgabe. Talk und Tore exklusiv, heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie, freue mich, dass Sie bei uns vorbeischauen. Talk und Tore exklusiv bedeutet ein Gast, eine gute Stunde Zeit, um viele Themen zu besprechen und so vielleicht unseren Gast auch noch besser kennenzulernen. Die Fragen, die stelle ich heute gemeinsam mit Constanze Weiß, die ja ebenso wie ich am Sonntag auch immer als Gastgeber bei Talk und Tore agiert. Schönen Abend, Constanze.
Wunderbaren Abend, auch von mir. Und wir freuen uns, dass wir heute einen Herrn bei uns begrüßen dürfen, der seit über 40 Jahren im Fußball tätig ist, in den verschiedensten Positionen. Er gilt als Visionär, er gilt als Entwickler der Red Bull-Philosophie. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Und dass Martin hat schon gesagt, wir hoffentlich ein bisschen mehr über ihn erfahren dürfen. Ralf Rangnick, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und da darf ich Sie auch einladen, heute Fragen zu stellen. Wir haben schon einige bekommen. Sie dürfen gerne damit weitermachen über die sozialen Plattformen und wir werden die dann einfließen lassen in unser Gespräch mit dem Teamchef.
Ja, Herr Rangnick, vielleicht zu Beginn ein Thema, das Sie als deutscher Staatsbürger am heutigen Tag noch mehr interessiert als uns Österreicher, nämlich die Bundestagswahl in Deutschland. Die ersten Hochrechnungen und Prognosen sind da. Es gibt noch kein amtliches Endergebnis. Wir sehen auch eingeblendet, also CDU, CSU ist Wahlsieger, die AfD mit rund 20% auf Position 2, die SPD mit dem historisch schlechtesten Ergebnis. Wie bewerten Sie das Wahlergebnis in Ihrem Heimatland?
Ja, es war ja schon so ein bisschen abzusehen, dass es in die Richtung geht. Es ist sicherlich sind schwierige Zeiten. Ich glaube, in beiden Ländern, in Österreich ist es ja nicht viel anders. Und es wird jetzt sicherlich darauf ankommen, dass man schnell eine Regierung bilden kann. Im Idealfall nicht wieder eine, die aus 3 Parteien besteht, sondern aus 2. Und dann wird es sicher darauf ankommen, dass die nächsten 4 Jahre dann wieder richtige Entscheidungen getroffen werden und dass das Land auch wieder das Gefühl hat, dass es richtig und gut geführt wird.
Haben Sie gewählt?
Ja, klar.
Ja.
Und, allerdings per Briefwahl, weil sonst könnte ich ja nicht hier sein.
Ja, genau. In der Tat. Vielleicht auch noch, weil Sie Österreich angesprochen haben. Sie sagen, es ist auch hier schwierig. Wie verfolgen Sie das, was in Österreich seit mittlerweile fast 150 Tagen passiert, nämlich die Bildung einer möglichen Koalitionsregierung?
Ja, natürlich verfolge ich das auch und lese natürlich auch immer oder schaue, was gerade passiert. Aber auch das ist ja ein Beispiel. Wenn man dann zu dritt sich nicht einig wird, ist es immer schwieriger, wenn 30 einig werden müssen. Das hat ja auch die Ampelregierung jetzt gezeigt in Deutschland. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es jetzt auf eine Zweierregierung hinauslaufen wird in Deutschland.
Sie sind ja schon seit Freitag in Wien, haben Sie uns verraten, also auch deswegen per Briefwahl gewählt. Sie waren gestern noch im Stadion bei der Wiener Austria, auch das glaube ich kein Geheimnis, gibt ja die ein oder anderen Fotos. Wie verfolgen Sie grundsätzlich die Admiral-Bundesliga? Viele sagen ja, es ist so eng wie noch nie und gefühlt kann jeder gegen jeden gewinnen, also wetten ist mitunter sehr schwierig.
Ja, wir verfolgen die Spiele natürlich sehr intensiv, auch wenn nicht mehr so viele Spieler, die für die A-Nationalmannschaft in Frage kommen, hier in Österreich spielen. Die meisten spielen inzwischen im Ausland. Aber wir verfolgen trotzdem die Spiele sehr intensiv. Meine Kollegen waren letzte Woche beim Derby. Ich war jetzt gestern beim Spiel Austria gegen Salzburg. Und nächste Woche schaue ich mir dann das Spiel Salzburg gegen Sturm an. Also wir verfolgen die Spiele schon sehr regelmäßig und sehr intensiv.
Wir haben auch gemeinsam jetzt alle Spiele, alle Tore gesehen, mit der Tabelle auch. Trauen Sie sich, eine Prognose abzugeben, wer am Ende denn Meister werden kann?
Nein, dadurch, dass die Punkte ja halbiert werden, geht es ja dann nochmal von vorne los und dann gibt es nochmal 10 Spiele, wieder jeder gegen jeden. Und da kann natürlich noch viel passieren. Durch die Ergebnisse vom letzten Wochenende ist es natürlich jetzt nochmal enger geworden, spannender geworden. Und ich glaube, von den Top 5 oder 6, je nachdem, wer da nachher unter die ersten 6 noch kommt, ist theoretisch im Moment noch alles möglich.
Aber für Salzburg besonders schwierig dieses Jahr?
Ja, aber Sie haben gestern zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder die Tugenden gezeigt, die man normalerweise von der Mannschaft kennt. Also der Sieg gestern war schon absolut verdient, hätte eher höher ausfallen können. Das war jetzt schon, wenn ich mir die letzten Wochen und Monate anschaue, mal wieder eine gute Leistung von RB.
Jetzt war ja gestern bei der Wiener Austria auch Dominik Fitz im Einsatz. Viele sagen ja, er ist im Moment der beste Spieler der Bundesliga. Da würde mich auch Ihre Meinung dazu interessieren. Und wir haben auch eine Zuschauerfrage, die wie folgt lautet: Wann ist denn Dominik Fitz im Nationalteam?
Ja, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass wir jetzt über einzelne Spieler uns unterhalten, die vielleicht irgendwann mal dabei sind oder auch nicht. Ich habe mir angewöhnt, über die Spieler zu reden, die wir nominieren. Und natürlich haben wir eine hohe Konkurrenzsituation, speziell auch im Mittelfeld gibt es schon viele Spieler, die sich anbieten und die in Frage kommen. Aber klar, unter anderem genau deswegen war ich ja auch beim Spiel gestern und meine Kollegen waren letzte Woche beim Derby. Wir schauen uns jeden einzelnen der Spieler, der im Moment auch gerade noch in Österreich spielt, natürlich sehr intensiv an.
Ja, jetzt haben Sie schon vorher gesagt, zu viele sind es ja nicht mehr. Grundsätzlich, was bietet Ihnen da die Admiral-Bundesliga an, was eben potenzielle Kaderspieler betrifft?
Ja, es hat sich natürlich extrem geändert. Wenn ich noch denke an meine Anfangszeit bei RB 2012 oder vielleicht noch zwei Jahre weiter zurück. Ich habe mich darüber auch jetzt mit Christopher Trimmel noch mal unterhalten, letzten Mittwoch, als er seine Nationalmannschaftskarriere begann. Da gab es genau drei Spieler, die im Ausland gespielt haben. Jetzt ist das Verhältnis genau andersrum. Jetzt sind es vielleicht noch drei oder vier, die eventuell im Kader sind bei der A-Nationalmannschaft, die nicht im Ausland spielen. Und das ist natürlich schon ja, auf der einen Seite ein Markenzeichen für die, die es geschafft haben, sich im Ausland dann durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Zukunft wichtig, dass in Österreich auch weiterhin die Top-Talente es schaffen, durchzukommen. Wir werden es nicht über die Quantität regeln können für die Zukunft. Dazu ist das Land zu klein. Wir müssen es über die Qualität versuchen hinzukriegen. Und dazu ist es notwendig, dass die Top-Talente eben auch wirklich regelmäßig spielen.
Aber ist dann auch das Angebot aktuell an qualitätsvollen österreichischen Spielern in der Liga für Sie ausreichend? Oder anders gefragt, sollten die österreichischen Vereine mehr eben auf rot-weiß-rote Spieler setzen?
Ja gut, die Frage ist ja, wer wird ein rot-weiß-roter Spieler? Das Ausland zeigt uns ja, speziell auch die Premier League, dass die Top-Talente mit 17 dann tatsächlich schon auch in der Premier League spielen oder mit 18 spätestens. Und davon gibt es in Österreich wenige, die mit 18 tatsächlich schon nicht nur in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga spielen. Das erklärt auch nach wie vor noch die guten Zahlen und die gute Statistik in der Youth League. Aber wir brauchen keine Spieler, die nachher Youth League-Niveau haben, sondern wir brauchen nachher Spieler, die mindestens Europa League, wenn nicht sogar Champions League-Niveau haben, wenn wir in Zukunft auch mit den Großen mithalten wollen. Und da ist es natürlich schon notwendig, dass wir schauen, dass gerade die Spieler, denen man das zutraut, dass die eben auch die Chance kriegen, tatsächlich in der ersten Mannschaft und in der ersten Liga, dass die dort spielen.
Ja, dann wollen wir vielleicht reden über Salzburg und über Sturm. Das sind die zwei Mannschaften, die ja Österreich in der Champions League in dieser Saison vertreten haben. Wenn man da etwas, sage ich mal, salopp formuliert, könnte man sagen, dort muss man die österreichischen Spieler, die für die Nationalmannschaft spielberechtigt sind, mit der Lupe suchen. Und auf der anderen Seite in 14 Spielen oder in 16 Spielen in der Champions League Ligaphase gibt es 3 Siege. Passt das dann überhaupt zusammen aus Ihrer Sicht?
Ja, die Fragen werden ja logischerweise dann gestellt in dem Moment, wobei man ja noch sagen muss, Sturm hat ja noch 6 von den 9 Punkten geholt und Salzburg nur 3. Das ist sicherlich nicht der Anspruch. Leipzig hat, glaube ich, auch nur 3 Punkte geholt, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das ist sicherlich nicht der Anspruch, den man bei RB hat. Aber nochmal zurück zu den zwei österreichischen Teilnehmern. Es ist halt schon so, dass wenn diese Vereine Champions League spielen, dann kann ich schon auch nachvollziehen, wenn der Anspruch ist, sich für die Champions League zu qualifizieren, dass da eben auch die Zahl der ausländischen Spieler größer ist. Aber gerade die anderen Vereine, die eben nicht international spielen oder wenn dann maximal Conference League, da wünsche ich mir schon für die Zukunft, dass da eben die jungen, hochbegabten Spieler oder begabten Spieler, dass die dann eben auch zum Einsatz kommen. Es ist ja auch kein Zufall, dass der Österreich-Topf, den es ja mal gab, dass der nur noch von den wenigsten Vereinen überhaupt genutzt wird.
Ja. Und, ist der zeitgemäß noch für Sie?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Quoten, aber auf der anderen Seite hat man ja sich irgendwann mal überlegt, warum es diesen Österreich-Topf gibt. Man wollte einen Anreiz bieten für die Vereine, auch einen finanziellen Anreiz, die jungen Österreicher zum Einsatz zu bringen. Und nochmal, mir geht es jetzt hier auch nicht darum, dass jeder junge Österreicher dann irgendwo schon mehr Einsatzzeiten bekommt. Es geht auch nicht nur darum, dass man viele junge Österreicher hat, sondern wir müssen die Leistung honorieren. Und diejenigen, die das Zeug haben, die gut genug sind, da ist es schon wichtig, dass die dann eben auch mit 18, 19 tatsächlich schon in der ersten Liga spielen.
Sehen Sie Mannschaften in der Liga, wo genau das, was Sie jetzt gesagt haben, auch im Ansatz vorhanden ist?
Ja, also mein Rapid hat zumindest bis vor ein paar Wochen noch mit dem einen oder anderen Österreicher mehr gespielt. Da gab es dann schon mal auch 4 oder 5, die in der Startelf gestanden sind. Und der ein oder andere war dann auch bei uns ja jetzt zuletzt im Kader. Aber es geht ja um den grundsätzlichen Ansatz. Die Frage ist ja, was möchte man in Österreich erreichen? Und ich habe ja damals schon, als ich 2012 bei RB angefangen habe, darauf hingewiesen, dass es damals gab es noch eine 10er-Liga, jetzt sind es 12, dass es natürlich eine Ausbildungsliga ist. Ein kleines Land mit nur 10 oder 12 Vereinen in der ersten Liga wird immer eine Ausbildungsliga bleiben. Und ich meine, selbst wir damals konnten unsere Spieler, Sadio Mané nach 2 Jahren, der wollte halt weg. Ein Upamecano nach 1,5, 2 Jahren wollte weg. Ein Marcel Sabitzer war, glaube ich, sogar nur 1 oder 2 Jahre da. Sobald ein Spieler in dieser Liga, und zwar auch egal, bei welchem Verein er spielt, 1 oder 2 Jahre auf sich aufmerksam gemacht hat, dann möchte er den nächsten Schritt machen in eine größere Liga. Und wenn man jetzt Sturm als Beispiel nimmt, die eine super Transferpolitik gemacht haben in den letzten 3 Jahren, angefangen mit Yeboah, dann kam Højlund, jetzt war es Pirev und Gazibegovic. Die haben mitten in der Saison, in einer Saison, wo sie noch im Pokal waren, wo sie noch in der Champions League waren und wo sie Tabellenführer waren, 2 ihrer besten Spieler verkauft. Und das zeigt ja, dass es gar nicht anders geht. Du musst den Spielern diesen nächsten Schritt eben ermöglichen. Und wenn das so ist, dass es eine Ausbildungsliga ist, dann wünschen wir uns natürlich auch und ich als Teamchef, dass eben auch in Zukunft die wirklich guten, jungen Österreicher die Chance kriegen, dann eben auch möglichst früh in der ersten Liga auch Spielzeit zu sammeln. Es nützt nichts, wenn die mit auf dem Niveau nur trainieren und an jedem Wochenende 15 Minuten Einsatzzeit bekommen, wenn überhaupt. Wie sollen sie das aufholen? Das wird schwierig, dann diesen Abstand dann wieder zu verringern.
Genau. Aber da prallen natürlich auch die verschiedenen Philosophien aufeinander. Wie Sie Sportdirektor bei Salzburg waren, ging es Ihnen natürlich um die Entwicklung von Spielern und da war es Ihnen wahrscheinlich auch egal, welchen Reisepass Sie haben. Jetzt als Teamchef haben Sie natürlich den Wunsch, möglichst viele für die österreichische Nationalmannschaft berechtigte Spieler zu
sehen. Ja, aber wir hatten damals schon auch immer regelmäßig 3 oder 4 Österreicher im Team. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Ich meine, ich weiß noch, wie die Salzburg-Fans, die paar, die es damals gab, mich geschimpft haben, weil ich die meisten Spieler damals nach Leipzig dann transferiert habe oder wir sie transferiert haben. Wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir einen schlechten Job gemacht, weil die Jungs hätten den nächsten Schritt so oder so gemacht und wenn wir sie nicht geholt hätten, wären sie woanders hingegangen. Mhm. Damals waren es natürlich noch deutlich mehr, weil gerade im Übergang von Leipzig, 2. Liga, 1. Liga, gab es natürlich noch viel mehr Spieler, die Qualität hatten. Inzwischen sind es ja nur noch eine Handvoll von Spielern, die tatsächlich dann den Schritt nach Leipzig schaffen, weil sie dort regelmäßig den Anspruch haben, Champions League zu spielen.
Sie haben jetzt schon sehr oft Red Bull und Salzburg erwähnt, 2012, als Sie dorthin gekommen sind. Sie haben auch gesagt, gestern hatten Sie den Eindruck, bei Salzburg war erstmals seit längerer Zeit wieder vieles so, dass man es positiv bezeichnen kann. Sehen Sie trotzdem generell das, was in den letzten Wochen und Monaten bei Salzburg passiert ist, dass da irgendwie die DNA, wenn man das so bezeichnen möchte, die Sie vielleicht implementiert haben, verloren gegangen ist?
Dazu bin ich zu weit weg, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, was damals war, als die mich damals angerufen hat und er mich ja eigentlich als Trainer holen wollte nach Salzburg, habe ich ihm gesagt, nee, das macht keinen Sinn, ich möchte da nicht Trainer sein. Und vor allem war es damals ja wirklich so, dass bei beiden Clubs der Altersdurchschnitt bei 30 oder eher mehr lag und die Spieler eigentlich nicht aus den Gründen dort gespielt haben, um ihre Karriere zu entwickeln, sondern sie haben in der Regel ihren letzten oder vorletzten Profivertrag unterschrieben. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich das ändern würde. Okay, dann hat er mir gesagt, dann machen Sie doch Sportdirektor bei beiden Clubs. Und so ging das Ganze los. Ich habe ihm dann versprochen, dass wir so schnell wie möglich mit Leipzig in die Bundesliga kommen wollen und aus Salzburg eine richtige Marke machen wollen. Wirklich eine Marke, die regelmäßig Spieler für hohe 2-stellige Millionenbeträge verkaufen kann. Gar nicht so sehr aus finanzieller Sicht, sondern aus sportlicher Sicht dann trotzdem regelmäßig international zu spielen. Das haben wir geschafft, das haben wir hingekriegt. Inzwischen sind andere Leute am Ruder in beiden Vereinen. Und auch Didi Matteschütz, das ist ein Zitat von ihm, hat gesagt, denn eine Marke, eine Firma, ein Unternehmen wird immer determiniert von den handelnden Personen, die diese Marke leiten. Inzwischen sind andere Personen am Ruder, aber was und mit welchen Hintergründen dort die Dinge gemacht werden, kann ich auch nicht einschätzen.
Weil Sie auch die handelnden Personen erwähnen, viele sagen ja auf die Schnelle, wenn sie gefragt werden nach den Problemen der Salzburger, woran es vielleicht liegt, dass eben mit dem Sportdirektor Christoph Freund ja vor knapp 1,5 Jahren eine wichtige Person gegangen ist. Würden Sie es auch daran festmachen?
Ja, er ist ja noch einer der Letzten gewesen, der letzte Mohikaner von denen, die damals mal angefangen haben, der noch da war. Und mit seinem Weggang, das hat sicherlich noch mal eine große Lücke hinterlassen. Und wie ich schon sagte, die Frage ist ja, wohin möchte man eigentlich in Zukunft gehen? Damals gab es klare Leitplanken. Wir haben gesagt, uns interessieren nur Spieler zwischen 16 und 22. Wenn ein Spielerberater uns einen 25-Jährigen angeboten hat, den haben wir uns gar nicht angeschaut. Und insofern war das Scouting klar. Wir haben ganz klar auch gesagt, wie wir spielen sollen, wie der Fußball aussehen soll. Das hat uns auch zu einer richtigen, war ein Markenzeichen von RB damals. Ja, und danach haben wir Spieler verpflichtet, Trainer verpflichtet. Ich war dann, wie gesagt, in den 10 Jahren 8 Jahre Sportdirektor, 2 Jahre lang dann auch Trainer, noch zusätzlich, weil wir den jeweiligen Trainer, den wir gerne gehabt hätten, auf denen jeweils ein Jahr warten mussten. Und ja, das waren damals die Eckpfeiler, die Leitplanken, von denen wir immer gerne gesprochen haben. Und jetzt gibt es offensichtlich und vielleicht auch andere Leitplanken, oder? Das wird jetzt sicherlich auch spannend sein zu sehen, was jetzt mit Jürgen Klopp und Scholt Löw passiert. Oder man kehrt wieder zu diesen alten Leitplanken zurück.
Genau, über Jürgen Klopp wollen wir dann auch noch reden, weil eben Christoph Freund genannt wurde, einer der Wegbegleiter von Ralf Rangnick in der gemeinsamen Zeit bei Red Bull und ist natürlich auch einer, Christoph Freund, der Ralf Rangnick, unseren heutigen Gast, besonders gut kennt und auch einer, der ebenso wie Rangnick mittlerweile einen anderen Karriereschritt vollzogen hat. Christoph Freund, der seit 1,5 Jahren Sportdirektor bei einem der größten Fußballvereine der Welt, beim FC Bayern München, und dort in München hat ihn Markus Klimmer besucht.
Haben Sie sich relativ schnell akklimatisiert, oder? Man muss halt flexibel sein im Fußball.
Ja, absolut. Obwohl das nicht vielleicht meine größte Stärke ist. Ich habe schon gern gewisse Strukturen, eine gewisse Sicherheit. Darum war ich auch sehr, sehr lange in Salzburg, habe mich da sehr wohl gefühlt, das weiß ja jeder. Von dem her war es eine Umstellung, aber es ist dann recht schnell gegangen und ich fühle mich einfach wohl hier mit den Leuten. Das hat von Anfang an gut funktioniert und das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
Wie war so der erste Kontakt? Haben Sie noch in Erinnerung?
Ja, das kann ich mir noch erinnern. Es war 2012. War eine sehr turbulente Zeit gerade in Salzburg. Aber wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Ich habe mir den österreichischen Fußball ein bisschen näher gebracht und war ja damals auch mit, ja, einfach viele Themen mit unserem Kooperationsverein Liefering, wo wir alles aufbauen wollen und welche Vision da ist. Und war eine sehr, sehr spannende Zeit, sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe sehr, sehr viel lernen können und Fußball auch noch mal ein bisschen neu kennengelernt, wie man da arbeiten kann, wie man Sachen weiterentwickeln kann. Von dem her hat mir das sehr geprägt.
Fängt langsam an, richtig Spaß zu machen.
Ich glaube, der Ralf Rangnick ist einfach sehr klar, was er will. Und wenn er seine Überzeugung hat oder wenn er was umsetzen will, was für den Erfolg wichtig und richtig ist, dann kann er unangenehm sein, würde ich mal sagen. Ganz klar, weil er Sachen vorantreibt, weil er dann nicht jedem nach dem Mund redet, sondern er will die richtigen Dinge durchsetzen. Und da ist er vielleicht auch mal ungeduldig, da ist er unangenehm, da will er Dinge vorantreiben, die andere Menschen vielleicht nicht in dieser Dynamik oder mit dieser Vehemenz machen. Das waren ja große Fußstapfen im Endeffekt. Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ich habe es dann mit voller Überzeugung gemacht, weil ich auch von dem Weg, den was wir da eingeschlagen haben, total überzeugt war. Trotzdem war es ein neuer Bereich für mich, wo ich vorher noch nicht so viele Erfahrungen hatte. Aber es hat sich ja dann als richtig gut herausgestellt. Die letzten Jahre waren dann einfach richtig top. Und die Basis wurde natürlich damals gelegt. Ja. Wenn ein Verein, ja, vor allem auch ein bisschen längerfristig Planungen hat. Ralf hat ja schon oft bewiesen, was er mit Vereinen aufstellen kann, wie er sie entwickeln kann, welche Philosophie er reinbringt. Und das ist halt auch richtig nachhaltig. Und von dem her gibt es nicht so viele im Fußballgeschäft, die so arbeiten wie der Ralf Rangnick. Und darum ist er natürlich immer wieder begehrt. Aber ich glaube, so mein Gefühl ist, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt, aktuell beim österreichischen Nationalteam, da sehr, sehr viel gibt, aber auch viel zurückbekommt von den Menschen. Und ja, das, glaube ich, fühlt sich extrem gut an derzeit für ihn.
Wären Sie ohne Ralf Rangnick heute hier?
Nein, das glaube ich nicht. Es war für mich natürlich ganz eine prägende, wichtige Zeit, wo, wie ich schon gesagt habe, wo ich viel gelernt habe, wo ich Fußball oder generell, wie man einen Club führen kann, nochmal ganz anders kennenlernen durfte und ja, und dann auch das Vertrauen gekriegt haben, dass ich in Salzburg diesen Job da machen kann. Damals war ich Sportkoordinator und ja, es war sicher ganz ein wichtiger Faktor in meiner Entwicklung, dass der Ralf Rangnick damals nach Salzburg gekommen ist.
Dann alles Gute weiterhin.
Dankeschön, hat mich gefreut. Danke für den Besuch.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Christoph.
Danke. Danke.
Ja, und soweit also Christoph Freund. Unangenehm, hat er gesagt, können Sie werden. Zweimal hat er sogar gesagt. Hat er recht?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn man bestimmte Dinge, wenn man von Dingen überzeugt ist und bestimmte Dinge auf den Weg bringen will, dann muss man sie dann eben auch durchziehen. Und wenn ich gerade an unser erstes Jahr denke, Christoph hat es erwähnt, wir haben im ersten Jahr keine Titel gewonnen. Wir waren nicht Meister am Ende der Saison. Wir sind im Halbfinale des Pokals ausgeschieden und sind gegen Düdelingen ausgeschieden, ganz am Anfang. Das war ja gleich unser erstes direktes Spiel. Und da musste man schon viele unangenehme Entscheidungen treffen, die nicht so einfach waren. Auch ein paar alte Krusten, verkrustete Dinge aufbrechen. Und das war anstrengend. Und das wäre aber auch nicht anders gegangen. Manchmal muss man die Dinge direkt schnell entscheiden, wenn man davon überzeugt ist, dass sie richtig sind. Und so haben wir das gemacht. Aber Christoph ist ein wunderbares Beispiel. Ich meine, wir haben in den ganzen Jahren so viele Spieler entwickelt, aber eben nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und auch andere Karrieren. Und eine davon ist die von Christoph. Ein wunderbarer Mensch, jemand, der auch wirklich immer wieder dazulernen wollte und auch offen war für den Weg, den wir dort gegangen sind. Und wenn man es jemandem gönnen kann, was mit ihm jetzt passiert ist und dass er jetzt beim FC Bayern ist, dann ist es Christoph.
Ja, und er hat ja gesagt, er wäre jetzt nicht dort, wo er ist, wenn es nicht Sie gegeben hätte, hat sehr viel von Ihnen gelernt. Wie ist das eigentlich vice versa? Es gibt ja die Mehr, dass er nicht unbeteiligt daran gewesen sein soll, dass Sie jetzt als Teamchef des österreichischen Nationalteams hier sitzen.
Ja, das hat er mir dann zwar auch so geschildert, aber ich war ja nicht dabei. Aber so wie er mir das gesagt hat, gab es damals, glaube ich, einen Besuch vom ÖFB, vom damaligen Präsident und einem der Geschäftsführer in Salzburg. Und damals war man halt am Überlegen, wer dann Nachfolger von Franco Foda werden kann oder soll. Und dann hat Christoph wohl von sich aus meinen Namen fallen lassen. Und ich glaube, damals beim ÖFB konnte man sich das gar nicht vorstellen, dass ich mir das wiederum vorstellen kann, womöglich. Und er hat dann halt gesagt, okay, ihr müsst ihn halt mal fragen. Wenn er ihn nicht fragt, wird er das nie rausfinden. Und so hat Christoph mir das zumindest geschildert.
Und haben Sie ihn auch grundsätzlich gefragt, was er von dieser Idee?
Ja, danach, nachdem der Kontakt da war schon. Ja, und ich konnte mir das vorstellen aus verschiedenen Gründen. Die Euro war natürlich einer der Gründe, die Euro in Deutschland, auch die WM, die jetzt ansteht in den USA, Kanada und Mexiko, aber auch der Umstand, dass ich viele Spieler schon hatte und kannte und deswegen mir schon vorstellen konnte, dass diese Art von Fußball, für die ich stehe, für die wir stehen, dass die mit dieser Mannschaft sehr gut funktionieren kann.
Also da ist ein Vertrauensverhältnis da zwischen Ihnen beiden und trotzdem haben Sie also dann gefragt, ob Sie nach München kommen wollen, haben Sie gesagt nein. Das wäre eine Bauchentscheidung gewesen.
Ja, das war eine extrem schwierige Entscheidung. Es hätte sehr viele Gründe gegeben, es zu machen. Du hast normalerweise am Ende einer Laufbahn nicht so eine Möglichkeit, sowas noch zu machen. Aber vor allem nicht in einer Konstellation, wo vier Mitarbeiter, die schon dort sind, mit denen ich schon gearbeitet habe, Christoph ist einer davon, Jochen Sauer haben wir gerade eingeblendet gesehen, Richard Kitzbichler. Und selbst auch mit Max Eberl hatte ich ja schon einen gewissen Kontakt, als er damals noch in Leipzig war. Und darüber hinaus noch vier Spieler mit Conny Leimer, mit Joshua Kimmich, mit Manuel Neuer und Dayo Upamecano. Auch das hast du normalerweise nicht, dass dort schon vier Spieler sind, mit denen du selbst gearbeitet hast. War schwierig, aber ich habe damals in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai für mich einfach entschieden, dass ich nicht beides auf gleich gutem Niveau machen kann. Und das wäre halt zumindest mal 2,5 Monate so gewesen. Und deswegen habe ich mich entschieden, es nicht zu machen, sondern in Österreich zu bleiben.
Und ist nicht bereut bis zum heutigen Tage?
Ich bin grundsätzlich keiner, der dann sagt, in bestimmten Momenten, wo es vielleicht dann auch mal ein bisschen schwieriger wird, sagt, ach, hätte ich doch oder was wäre gewesen, wenn du es gemacht hättest. Die Entscheidung war damals zu fällen und sie war damals richtig und deswegen ist sie auch heute richtig.
Genau. Ja. Ganz kurz noch, jetzt sind Sie ja 66 Jahre jung. Grundsätzlich würden Sie sagen, Sie schließen es generell aus nach dem Job beim ÖFB. Jetzt geht der Vertrag einmal bis Ende des Jahres bei erfolgreicher Qualifikation für die WM bis Ende 2026. Sagen Sie grundsätzlich, das ist es dann auch mit Jobs an der Seitenlinie gewesen und ich möchte vielleicht wieder eine Ebene darüber gehen? Oder sind Sie auch niemand, der das plant, wie es danach weitergeht?
Nein, planen kann man das sowieso nicht, weil das ist immer auch eine Frage des Timings. Wann passiert was? ausschließen, dass ich noch mal was anderes mache. Auch auf Vereinsebene tue ich nicht. Ich finde immer, solange du selber Spaß an dem hast, was du machst, solange du das liebst, was du machst, solange du das Gefühl hast, selber auch noch dazulernen zu können, dich weiterzuentwickeln, ist das ein fantastischer Job. Wenn du dein Lieblingshobby zu deinem Beruf machen kannst, ist das ein riesengroßes Privileg. Und wenn du dann noch die Chance hast, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten aus einem Netzwerk, dann macht das umso mehr Spaß.
Es gibt ja aber, weil Sie Jürgen Klopp schon vorhin erwähnt haben, auch dann Trainer, die sagen, es reicht irgendwann einmal. Er möchte nicht jeden Tag am Spielfeld stehen oder auf dem Spielfeld stehen und am Seitenrand am Wochenende stehen. Ist das dann für Sie eben keine noch aktuell Überlegung zu sagen, möglicherweise auch wieder so eine Position zu haben, wie Sie schon auch in Leipzig hatten und bei Red Bull?
Ja, das ist ja so eine Sache. Ich meine, klar, grundsätzlich habe ich nach Leipzig und nach RB war für mich schon klar, dass ich mir vorstellen kann, sowas Ähnliches nochmal zu machen, vielleicht nochmal eine halbe Nummer größer.
Sie waren ja auch in Moskau kurzfristig in einer Position.
Ja gut, das war, kann man glaube ich nicht so richtig vergleichen, da war es wirklich nur eine externe Beraterfunktion, aber ich meine jetzt schon auch als Sportdirektor, als jemand, der sich dann wirklich darum kümmert, den Verein wieder richtig auf Vordermann zu bringen, neu aufzustellen. Das ist eine Geschichte, die hat mir riesen Spaß gemacht in Leipzig und in Salzburg damals und klar, kann ich mir sowas theoretisch noch mal vorstellen, aber im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf den jetzigen Job in Österreich. Der macht großen Spaß. Auch freue ich mich jetzt schon wieder riesig, die Spieler wiederzusehen. Ich glaube, den Jungs geht es umgekehrt genauso. Und auch wenn man sieht, was das innerhalb Österreichs ausgelöst hat, so eine Identifikation mit der Nationalmannschaft, wie wir sie im Moment gerade haben, gab es, glaube ich, schon lange nicht mehr.
3 Wochen gibt es ja dieses Wiedersehen, über das reden wir gleich. Jürgen Klopp, würde ich noch gerne Ihre Einschätzung hören. Kann ja neues Leben in die Red Bull-Fußballfamilie einhauchen, denn ich glaube, das ist ja das Ziel. Und wenn man sieht jetzt Leipzig, es ist ja doch eine ERC-Angelegenheit, auch heute wieder gegen Heidenheim, nur 2:2 zu Hause.
Ja, zunächst mal freut mich sehr für ihn selbst. Wir haben uns jetzt vor ein paar Monaten mal wieder seit längerer Zeit getroffen und uns auch mal wieder länger ausgetauscht. Und man spürte wirklich, wie sehr er sich auf diesen Job freut. Und mich freut es für ihn vor allem nach diesen mega anstrengenden Jahren jetzt in Liverpool, in Dortmund und auch in Mainz, dass er jetzt mal etwas machen kann, wo er sich auf eine andere Art und Weise einbringen kann und wo eben er nicht jeden Tag auch auf dem Platz stehen muss. Und ich meine, er war ja jemand in den 3 Stationen vorher, der alles selber geschultert hat, der die Vereine und die Städte auf ein anderes Niveau gehoben hat. Und jetzt hat er einfach die Möglichkeit, mal was ganz anderes zu machen. Und so viele Möglichkeiten, wie er sie jetzt bei RB hat, kann ihn ein anderes Unternehmen kaum bieten. Und mich freut es für ihn. Und ich bin überzeugt, dass sich auch die Trainer und die Mitarbeiter in den Standorten auf seine Energie, auf seine positive Art freuen. Und das wird sicherlich sehr spannend sein, zu beobachten, was da in den nächsten Monaten passiert.
Aber Sie haben ja auch diese Funktion schon gehabt. Ist es möglich, an so vielen verschiedenen Orten und Erdteilen wirklich tatsächlich auch etwas bewirken zu können?
Das ist möglich, aber es ist intensiv. Aber er hat ja jetzt auch noch mal einige Helfer an seine Seite sich geholt, mit Scholt Löw, der ja ihn jetzt auch unterstützt. Mario Gomez ist an seiner Seite. Ich glaube sogar auch, dass seine Agentur mit Marc Hosicke da mithilft. Und wenn die alle zusammenarbeiten und sich die Arbeit ein Stück weit aufteilen, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich meine, unser Alleinstellungsmerkmal, das wir ja damals uns geschaffen haben, waren tatsächlich ja auch die sportlichen Synergien. Und der Trend geht ja auch immer mehr, wenn man sich im Ausland umschaut, in diese Multi-Club-Ownerships, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Es wird immer mehr gemacht und praktiziert. Wir waren nur damals eigentlich der Einzige, der dann eben auch wirklich die sportlichen Synergien geschaffen hat.
Aber das ist ja der Punkt. Soll man wieder in diese Richtung arbeiten, so wie Sie 2012 in Salzburg etwas begonnen haben, das sich ja dann in Europa tatsächlich auch weiter festgesetzt hat.
Manchester City hat inzwischen, ich weiß gar nicht, 8 oder 9 Clubs und auch in England haben inzwischen ja schon fast alle Premier League Clubs irgendwelche Farmteams oder Partnerclubs, die sie gekauft haben. Die Frage ist eben nur, inwieweit man eben auch sportliche Synergien dann nachher schafft und nutzt und was natürlich auch erlaubt ist. Es ist schon klar, es gibt ja dann schon dieses Related Party, diese Geschichte. Und natürlich waren wir damals, 2012 bis 2015, haben wir uns ausgetauscht, haben wir auch Transfers gemacht. Das war dann nachher, als ich ganz nach Leipzig gegangen bin, nicht mehr ganz so der Fall. Und im Moment weiß ich gar nicht, ob es jetzt überhaupt noch so der Fall ist.
Ja.
Was muss und soll generell das Ziel sein, wenn wieder global gedacht wird? Also ist es dann schlussendlich, dass einer dieser Vereine dann auch einmal international einen Titel gewinnen kann, sollte?
Bei RB meinen Sie jetzt? Mhm. Ja, zunächst mal geht es ja darum, national. Den Pokal hat man ja jetzt schon zweimal gewonnen in Leipzig. In Salzburg war man sehr verwöhnt. Da hat man, glaube ich, 10 Titel nacheinander geholt und auch viele Pokalsiege. Hat sich jetzt vor allem auch in den letzten Jahren regelmäßig für die Champions League qualifiziert, was am Anfang ja immer noch so ein bisschen der Knackpunkt war. Wenn ich dann nur an Malmö denke. Und das hat man geschafft jetzt zuletzt. Und jetzt ist man gerade in einer Situation, wo man einfach auch wieder sich neu orientieren muss. Man ist ein bisschen an einer Weggabelung. Und jetzt wird es sicherlich spannend sein zu sehen, was passiert. Mit Thomas Letsch hat man ja jetzt auch einen Trainer geholt, der damals ja auch schon da war, den ich damals aus Portugal geholt habe, in den Nachwuchs nach Liefering. Und das wird sicherlich jetzt spannend sein zu sehen, was da passiert mit ihm und mit Ruven Schröder an der Spitze.
Ja, die Frage ist jetzt, die man da vielleicht noch abschließend stellen kann, weil Sie eben 2012 dieses intensive Pressing eigentlich auch, wenn man so möchte, salonfähig gemacht haben. Mittlerweile hat man den Eindruck, es muss auch adaptiert werden, weil sich ja viele Gegner auch darauf eingestellt haben, weil es auch nur mit Pressing offensichtlich nicht möglich ist, dann national, aber auch international zu realisieren. Glauben Sie, dass man andere Wege auch gehen muss im Fußball insgesamt, also in dem Fall nicht nur Red Bull?
Ja, also erstens mal glaube ich überhaupt nicht, dass es nur um Pressing geht. Also auch wenn ich die Entwicklung von Leipzig und auch von Salzburg mir anschaue, die Vereine damals genommen haben, selbst innerhalb der ersten zwei Jahre unter Roger Schmidt, die Spiele gegen Ajax damals, die wir gespielt haben, das war allerhöchstes Europapokalniveau. Also das war wirklich, heute könnte man sagen, Champions League-Niveau. Und auch ich habe mir neulich nochmal die Mannschaft angeschaut. Mit der Mannschaft, wenn die jetzt nicht 10 Jahre älter wäre, könntest du auch heute noch in der Champions League mitspielen und mehr als nur 3 oder 6 Punkte holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Am Ende kommt es natürlich auch auf die Qualität der Spieler an, die du hast und die du holst. Und dann hat natürlich auch bei uns eine Entwicklung stattgefunden. Auch wenn ich jetzt unsere Nationalmannschaft nehme, wir spielen nicht nur Pressing und Gegenpressing, wir spielen das auch und wir spielen es dann. Wir sind dann besonders gut, wenn wir es auf allerhöchstem Niveau spielen. Aber man, dass inzwischen 55% aller Tore im Fußball aus Umschaltsituationen passieren und fallen, ist inzwischen bekannt. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man darauf den Fokus richtet. Wenn ich mir jetzt zum Teil jetzt wieder Spiele angeschaut habe, zuletzt in den letzten Wochen, wo der Ball hin und her gespielt und hin und her geschoben wurde und es ist nichts passiert. Wenn du Tore schießen willst im Fußball, das hat sich nicht geändert, dann brauchst du Rhythmuswechsel, du brauchst Tempo, du brauchst Tiefgang, du brauchst Überraschungsmomente. Und wenn du die hast, dann ist es gut. Und am ehesten kannst du sie natürlich erzeugen, genau in diesen Umschaltsituationen, nach Ballgewinn oder nach Ballverlust.
Ja, weil Sie Ihr Team auch erwähnt haben, das Nationalteam, wollen wir vielleicht zur aktuellen Aufgabe kommen. Da steht ja in Kürze die Nominierung des Kaders vor der Tür für die Nations League-Spiele. Grundsätzlich, wie viele Fragezeichen haben Sie da auf Ihrem Zettel? Wie darf man sich das jetzt grundsätzlich als Fan vorstellen, wie Ralf Rangnick da jetzt in diesen Wochen bis zur Kaderbekanntgabe vorgeht?
Ja, zunächst mal haben wir nächste Woche schon ein Treffen. Da treffen wir uns im Restaurant unseres Mannschaftskoches, dem Fritz Campbellhuber, mit dem ganzen Stab, tauschen uns da schon mal ein bisschen aus, auch womöglich über den Kader, aber nicht nur. Wir haben ja auch gerade im Bereich der medizinischen Abteilung jetzt ein paar neue Leute geholt und da geht es auch darum, dass die sich untereinander noch mal besser kennenlernen. Deswegen sind wir da von Freitag bis Sonntag zusammen. Aber da wird sicherlich auch schon ein bisschen drum gehen, wer kann nominiert werden. Wir haben den einen oder anderen, der verletzungsbedingt ausfallen wird. Xaver Schlager wird sicher ausfallen. Sascha Kalajdzic wird sicherlich auch nicht dabei sein können. Max Wöber wird sicher ausfallen. Gernot Trauner wird sicherlich auch eine enge Kiste. Der hat jetzt die letzten zwei Wochen auch nicht spielen können. David Alaba hat heute gespielt, 73 Minuten, das erste Mal wieder von Anfang an nach seiner Verletzung. Aber da müssen wir auch schauen, wie der beieinander ist. Ich werde sicherlich in den Tagen vor der Nominierungsfrist dann auch mal mit David selber sprechen, wie er das einschätzt, ob er sagt, das macht schon Sinn. Weil eins ist klar, die beiden Spiele gegen Serbien, die werden sehr intensiv, auch sehr körperlich geführt werden. Speziell auch das Rückspiel dann in Belgrad, da wird es richtig zur Sache gehen. Bei uns in Wien sicherlich auch. Und da muss man einfach auch abwägen. Bei David, um bei ihm zu bleiben, ist das Wichtigste, dass er wieder ganz gesund ist und ganz gesund wird und dass er hoffentlich noch 4, 5 Jahre auf höchstem Niveau spielen kann. Und da werden wir sicherlich jetzt nicht Kopf und Kragen riskieren oder, um im Bild zu bleiben, es über das Knie brechen und jetzt auf Teufel komm raus in den Spielen zum Einsatz bringen.
Weil Sie da auch den direkten Austausch jetzt ansprechen und sagen, Sie werden ihn auch direkt kontaktieren. Wie intensiv ist das grundsätzlich oder ist das auch unterschiedlich von Spieler zu Spieler? Also macht da viel Ihr Team und einzelne Spieler, Schlüsselspieler kontaktieren Sie dann selbstständig?
Nein, wir sind schon in in regelmäßigem Austausch. An Weihnachten zum Beispiel bekommt jeder Spieler auch wirklich eine längere persönliche WhatsApp-Nachricht mit einem Rückblick auf die letzten Monate, mit einer Status-Quo-Beschreibung, aber auch mit einem Ausblick. Und wir versuchen schon auch immer wieder mit den Spielern in Kontakt zu sein. Klar, mit David telefoniere ich schon auch alle 2-3 Wochen. Ich war ja neulich auch beim Salzburg-Spiel in Madrid. Da haben wir uns am Abend vor dem Spiel auch nochmal persönlich gesehen. Und ja, je nachdem, das kommt auch ein bisschen drauf an, wenn ein Spieler gerade überlegt, ob er wechseln soll und wenn ja, wohin, dann fragen die Spieler schon auch mal bei mir persönlich um Rat, wie ich das sehe. Also wir sind dafür, dass wir ja eine Nationalmannschaft sind und es nicht regelmäßig sehen, schon auch immer wieder in einem guten persönlichen Austausch.
Ja, jetzt haben wir viele hinten auch gerade gesehen, oder Sie haben welche erwähnt, die wir ja alle kennen, die grundsätzlich schon einige Spiele absolviert haben unter Ihnen und für das Team, haben sich auch neue aufgedrängt. Einen haben wir ja schon zu Beginn der Sendung erwähnt.
Bei uns kann sich grundsätzlich immer wieder jemand neu aufdrängen. Also wenn vor einem Dreivierteljahr jemand gesagt hätte, dass ein Max Entrup bei uns im Kader ist, dass ein Leo Querfeld nicht nur im Kader ist, sondern gegen Holland sogar auch beim Spielstand von, glaube ich, 2-1 eingewechselt wird, dass ein Matthias Seidel mit dabei ist bei der Euro, das hätten wahrscheinlich die wenigsten geglaubt. Also grundsätzlich ist das immer möglich. Die 2 letztgenannten wären ohne unseren Perspektivspielerlehrgang, den wir vor 3 Jahren zum ersten Mal durchgeführt haben, wahrscheinlich auch nicht jetzt in der A-Nationalmannschaft. Also die Türen sind immer wieder offen in beide Richtungen. Und am Ende sind es die Spieler selber, die sich nominieren durch ihre Leistungen, die sie bei den Vereinen zeigen.
Kann es auch Rückkehrer geben? Ich sage nur, eine ihrer ersten Amtshandlungen war ja bei der ersten Kaderbekanntgabe, dass einer, der bis dorthin durchaus Stammspieler war, nämlich Alexander Dragovic, nicht mehr dabei ist oder dabei gewesen ist. Mittlerweile ist er ja wieder in Österreich. Und zählt für viele als einer der Hauptfaktoren, warum die Wiener Austria wieder ganz vorne mit dabei ist. Ist das nicht ausgeschlossen oder ist das ausgeschlossen?
Ausgeschlossen ist überhaupt nichts im Fußball. Am Ende sind es, wie ich schon gerade sagte, die Leistungen, die die Spieler bringen in ihren Vereinen. Man muss aber immer auch die Konkurrenzsituation auf bestimmten Positionen sehen. Und gerade im Bereich zentrale Abwehr. Im Normalfall, wenn halbwegs alle an Bord sind, haben wir natürlich schon Spieler, die bei absoluten Spitzenclubs auch im Ausland spielen. Gernot Trauner ist ein Spieler, das hat uns auch sehr wehgetan, dass der nach dem Spiel gegen Polen nicht mehr spielen konnte, weil der war in einer absoluten Topform, vielleicht sogar in der Form seines Lebens damals. Aber ja, auch um die Frage nochmal zu beantworten, natürlich ist es möglich, aber am Ende ist es immer die Frage, wen schätzen wir auf welcher Position wie gut ein?
Ja, weil vielleicht die Defensive auch Thema war. Und ich weiß, Sie haben zu Beginn gesagt, Sie wollen jetzt nicht über jeden einzelnen Spieler sprechen, aber trotzdem, weil Alexander Dragovic gerade erwähnt wurde. Einer, der ja selbst entschieden hat, damals als Europa-League-Sieger, dass er der Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen möchte, war damals Martin Hinteregger. Ist da grundsätzlich ein Comeback ausgeschlossen oder haben Sie da vielleicht auch schon den Austausch mit ihm gehabt?
Nein, haben wir noch nicht, aber natürlich haben wir mitgekriegt, dass er jetzt wieder spielt. Und seit er
nicht spielt, nur jetzt, sondern wieder in der Bundesliga.
Seit er spielt, haben sie, glaube ich, nicht mehr verloren. Gestern haben sie, glaube ich, auch gewonnen. Davor haben sie, glaube ich, 2-0 gespielt. Also ja, freut mich für Hinti, dass er tatsächlich hier, es ist ja gerade so die Zeit der Comebacks, auch in anderen Sportarten. Klar, werden wir auch ihn weiterhin aufmerksam verfolgen. Aber jetzt muss er erst mal schauen, dass er da regelmäßig wieder im Rhythmus kommt und auch körperlich diesen Rhythmus dann auch wieder spielen kann. Aber wie Sie schon gesagt haben, er hat selber seinen Rücktritt damals erklärt. Und im Moment haben wir schon noch auf der Position, glaube ich, genug Alternativen.
Wie wichtig ist grundsätzlich Erfahrung in einer Nationalmannschaft, wo man sich ja nicht so oft sieht, wo es dann Lehrgänge gibt und wo man sehr schnell dann auch funktionieren muss wieder als Team?
Ja, Erfahrung ist immer wichtig. Ich finde jetzt auch den Wechsel von Kevin Danso zu Tottenham auf den letzten Drücker. Das hat sich ja eigentlich anders dargestellt. Eigentlich dachte man ja, er wechselt woanders hin. Und dass er jetzt tatsächlich bei Tottenham gelandet ist und seit er dort spielt, haben die jedes Spiel gewonnen. Er macht super Spiele. War für ihn sicherlich genau der richtige Schritt jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ähnlich ist es bei Stefan Posch, der jetzt zu Bergamo gewechselt ist und seitdem er dort spielt, auch wieder regelmäßig spielt. Das spielt halt auch gerade in so einem kleinen Land, wie wir sind, eine Rolle, dass diese Spieler möglichst viel spielen. Und wir hatten schon immer wieder Situationen, wo Spieler, die bei uns eigentlich zu den Leistungsträgern zählen, in ihren Vereinen nicht so viel gespielt haben.
Und dann gibt es aber auch Spieler, die, wie Sie es gerade ansprechen, nicht in der Stammformation stehen, gerade in der Offensive. Arnautovic, Gregoric. Macht Sie das oder stimmt Sie das etwas sorgenhaft für die Spiele?
Das war ja vor der Euro auch schon so.
Und
ja,
auch während der Euro-Quali. Ist nicht besser geworden?
Nein, ist nicht besser geworden, aber die Frage ist ja, wer drängt sich sonst auf? Wer ist von den Alternativen besser? Und im Moment sehe ich da nicht so viele. Klar, kann sein, dass es da auch jetzt mal wieder jemanden gibt, den wir die Chance neu geben, werden wir sehen. Da kann schon auch nochmal die eine oder andere Überraschung passieren jetzt bei der Nominierung. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so. Wenn Marco dann spielt, neulich hat er, kam er rein nach 20 Minuten, hat das Siegtor gemacht gegen Fiorentina. Bei Gregor, der war jetzt zwischendrin immer mal wieder ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise krank. Ja. Aber bei den beiden weiß ich schon, was sie bringen können. Aber das bringt uns wieder zurück zum Anfang unserer Diskussion, die wir hatten. Natürlich wünschen wir uns, dass in den nächsten Jahren eben auch aus dem U-Bereich der ein oder andere Spieler sich so entwickelt, dass er für uns tatsächlich eine Alternative sein kann. Das muss gar noch nicht gleich ein Erling Haaland sein, aber eine Miniaturausgabe von Erling Haaland, da wären wir auch schon sehr zufrieden. Genau.
Aber ich glaube, da müssen Sie noch länger bei uns Teamchef sein, damit Sie das auch selbst noch erleben dürfen.
Ja, oder? Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube, ich schaue mir jetzt auch immer wieder Spiele an von den LAZs. Ja, ja. Ja, auch von den LAZs. Also selbst auch jetzt in Salzburg neulich mal oder auch bei der Admira habe ich mir die U15-Spiele angeschaut. Da sind schon auch noch wieder ein paar dabei und interessanterweise die, die mir da am meisten aufgefallen sind, wenn ich dann höre, dass die tatsächlich mittags dann auch 3 Stunden im Käfig kicken und auf dem Bolzplatz kicken. Das gibt es da also doch noch und das stimmt mich dann schon wieder hoffnungsvoll, dass solche Dinge eben auch passieren.
Eine Personale möchte ich noch ansprechen, nämlich ein Torhüter, der bei Ihnen auch bei der Euro im Kader war, den Sie dann im Herbst auch nicht berücksichtigt haben aufgrund eines Vorfalls, Niklas Hedl. Diese Woche wurde er wegen einer anderen Causa erneut gesperrt für ein Spiel. Hat das auch für den ÖFB, also für Sie als Teamchef, Konsequenzen, was den Kader betrifft?
Ja, das weiß ich jetzt noch nicht, weil die Kader-Nominierung findet ja erst in 2-2,5 Wochen statt. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht genau gesehen, was da passiert ist, auch das Video nicht gesehen. Damals war es anders. Da haben wir dann schon auch mitgekriegt, was da wirklich passiert ist. Und deswegen habe ich damals auch mit allen 3 betroffenen Spielern persönlich gesprochen und denen auch mitgeteilt, dass wir das nicht gut finden, dass es bei uns eben auch einen Wertekatalog gibt und auch, dass wir mit der Nationalmannschaft nicht nur auf dem Trainingsanzug drauf hinten stehen, hatten wir zeigen Gesicht, sondern dass diese Werte bei uns auch gelten und gelebt werden. Deswegen waren sie damals nicht dabei und jetzt kommt es eben schon darauf an, dass sie die Botschaft von damals eben auch alle verstanden haben.
Das heißt, Sie werden mit Hedl möglicherweise noch kommunizieren?
Ich habe, wie gesagt, nicht gesehen, auf welcher Basis jetzt diese Sperre ausgesprochen wurde. Ich habe nur gehört, dass es dort ein Video gegeben haben soll. Aber da gab es ja dann auch wieder unterschiedliche Aussagen. Wir werden uns das zu gegebener Zeit dann auch selber nochmal anschauen. Und dann hängt es auch dann wieder davon ab, natürlich auch trotzdem, was gibt es für Alternativen. Wobei, klar, Ihre Frage zielt ja darauf ab, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, das Video. Deswegen möchte ich mich da jetzt auch noch nicht drüber äußern.
Zum Sportlichen, angesprochen schon, es ist ein Playoff-Spiel gegen Serbien im Kampf um den Aufstieg in die Nations League Division A, also in die höchste Gruppe. Was muss in diesen beiden Spielen Ihrer Meinung nach auch besser sein als im Herbst? Ich sage mal zweimal unentschieden gegen Slowenien, gegen Norwegen gab es auch eine Niederlage und deswegen ist man eigentlich ja im Playoff und nicht gleich fix in der höchsten Nations League-Gruppe.
Ich glaube, man muss schon nochmal die 3 Lehrgänge September, Oktober, November differenziert betrachten. Die ersten 2 Spiele nach der Euro, wo wir zweimal auswärts gespielt haben, in Slowenien und in Norwegen, die waren schwierig, die waren auch emotional noch schwierig, weil man da schon auch noch so ein bisschen die Nachwehen des bitteren Ausscheidens gegen die Türkei gespürt hat. Und das waren beides mal Auswärtsspiele. Die anderen Spiele, die wir danach hatten im Oktober, November, finde ich, haben wir auf wirklich richtig hohem Niveau wieder gespielt, haben genau den Fußball gezeigt, den wir auch in der Quali und auch in den Gruppenspielen bei der Euro gezeigt haben. Und auch gegen Slowenien. Ich meine, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist, war eigentlich ein Witz. Normalerweise muss das Spiel 3-4-0 stehen für uns nach 70 Minuten. Das hat es nicht getan und deswegen haben wir am Schluss dann, sind wir am Ende nur Zweiter geworden. Das wollen wir jetzt korrigieren gegen Serbien, wissen aber auch, dass das ein schwieriger Gegner ist, der sehr körperbetont spielt. Gut, beim Hinspiel fehlen denen 3 oder 4 Spieler gesperrt. Bei uns neben den Verletzten fehlt Conny Leimer, der auch gesperrt ist für dieses Spiel. Aber das wird sicherlich, werden 2 Spiele auf Augenhöhe, wo dann es eben auch wieder auf Kleinigkeiten ankommt. Aber natürlich wollen wir unbedingt weiterkommen und dann in 2 Jahren wieder in der A-Gruppe der Nations League spielen. Ja, und außerdem ist es natürlich auch schon ein bisschen wieder ein Stimmungsbild und eine Weiterentwicklung Richtung der WM-Quali und da zählt es dann wieder richtig. Wir wollen unbedingt nach 28 Jahren wieder bei einer WM dabei sein und haben natürlich auch das Ziel, in dieser Gruppe uns direkt zu qualifizieren und dazu müssen wir Erster werden.
Dann schauen wir vielleicht gleich gemeinsam auf die Gruppe. Wir haben es vorbereitet für all diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht sofort im Kopf haben.
Es sind ja so viele Spiele,
genau,
viele
Auslosungen. Wer die Gegner sind mit Rumänien, San Marino, Zypern und Bosnien. Wenn man sich so umhört, Ralf Rangnick, und das liegt natürlich auch mit den Erfolgen oder hängt mit den Erfolgen des Sommers zusammen bei der Europameisterschaft, dann sind die Erwartungen groß. Sie haben gesagt, das wäre seit 28 Jahren das erste Mal wieder, dass Österreich bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, viele gehen sogar davon aus, auch aufgrund der Gegner, dass sich die Mannschaft qualifizieren muss. Inwieweit können Sie sich mit dieser Erwartungshaltung identifizieren? Ja,
das ist auch unsere Erwartungshaltung, aber wir wissen auch, dass das alles andere als einfach wird und auch keine Selbstläufer. Rumänien hat jetzt ihren ursprünglichen Trainer wieder zurückgeholt. Ich bin dann zumindest mal nicht mehr der älteste Teamchef in dieser Gruppe. Und gerade auch ein Auswärtsspiel, selbst in Zypern, gewinnst du auch nicht so im Vorbeigehen. Also wir müssen schon wieder auf unserem allerhöchsten Niveau spielen. Dann allerdings bin ich mir sicher, dass wir gegen jeden dieser Gegner und auch in jedem dieser Spiele die Chance haben zu gewinnen. Und so gehen wir es an. Unsere Spielweise, unsere Spielidee basiert darauf, dass wir attackieren, dass wir Vollgas-Fußball spielen und sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball natürlich das Spiel dominieren wollen. Und darauf wird es ankommen. Wir starten mit einem Heimspiel gegen Rumänien in einem wahrscheinlich ausverkauften Ernst-Happel-Stadion. Und da wollen wir im Prinzip schon den Startschuss setzen für diese Quali.
Aber andererseits muss man auch sagen, ganz ehrlich, viel unangenehmer hätte es ja kaum von den Gegnern werden können, wenn man die Lostöpfe gesehen hat.
Viel unangenehmer oder viel angenehmer?
Viel angenehmer hätte es nicht werden können, viel unangenehmer sehr wohl.
Ja, das ist richtig. Von der Papierform her hätte es schwierigere, kompliziertere Gegner geben können. Aber das heißt noch lange nicht, dass du gegen Rumänien, die waren auch bei der Euro mit dabei, und Bosnien wird auch kein einfaches Spiel, wenn du da auswärts spielst in Sarajevo. Also das sind schon Spiele und Gegner, die uns fordern werden. Und wir nehmen diese Rolle oder diese Erwartungshaltung auch gerne für uns in Anspruch. Wir wollen dabei sein und wir wollen bei der WM, wenn wir dabei sind, natürlich auch zeigen, welche Art von Fußball wir spielen können.
Welchen Wert hätte es auch für Sie ganz persönlich?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich ja vor 3 Jahren aus bestimmten Gründen dafür entschieden. Und gerade die WM in den USA, Kanada und Mexiko war auch einer der Gründe, sowas mal zu erleben. Und wenn wir dann schon uns hoffentlich qualifizieren, wenn wir dann schon mal da sind, dann wollen wir eben auch wirklich so weit wie möglich kommen. Und wir haben gesehen jetzt bei der Euro, was möglich gewesen wäre. Wir hätten deutlich weiterkommen können und auch wollen. Und das wollen wir dieses Mal da auch den nächsten Schritt machen.
Wollen wir zu einem anderen Thema kommen? Wie ist Ihr Verhältnis aktuell zum Präsidium des Österreichischen Fußballbundes?
Ja, also Kontakt in einigermaßen regelmäßigen Abständen habe ich zu Wolfgang Bartosch. Wir haben uns ja unmittelbar, nachdem er dann Interimspräsident wurde, getroffen und sind seitdem auch immer wieder zu bestimmten Themen telefonisch im Austausch. Und ja, ansonsten, klar, mit den Mitarbeitern, die beim ÖFB sowieso mit uns zu tun haben, mit denen ich eng zusammenarbeite, das ist in erster Linie Peter Schöttl und Bernhard Neuhold, meine Trainerkollegen, und mehr Kontakt braucht es auch nicht.
Ja, dann wollen wir vielleicht, weil Sie den Interimspräsidenten Wolfgang Bartosch erwähnt haben, Sie sind in Kontakt, wir haben uns auch mit ihm getroffen, Martin Konrad war es, und hat auch eben mit dem Interimspräsidenten darüber gesprochen, wie er die Stimmung im Moment wahrnimmt und wie er auch die nächsten Aufgaben, und es gibt ja viele, in den nächsten Wochen sieht.
Vielen Dank, Wolfgang Bartosch, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein kurzes Gespräch mit Sky Sport Austria. Herr Präsident, Sie sind jetzt seit knapp 3 Monaten interimistisch an der Spitze des Österreichischen Fußballbundes. Hat es den ein oder anderen Tag schon gegeben, an dem Sie diese Rolle bereut haben?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich habe diese Funktion im Bewusstsein angenommen, dass es nicht ganz einfach wird. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Man braucht schon auch gute Nerven, muss ich dazu sagen. Man muss auch eine gewisse Resilienz entwickeln, denn es ist nicht dann einfach jedes Präsidiumssitzung im Vorfeld, vorab geht es immer rund. Meistens kommt am Montag schon irgendeine erste Attacke, erster Anruf von irgendwoher. Was ist da schon wieder passiert?
Jetzt sind Sie der 5. in dieser Position innerhalb der letzten 4, 5 Jahre.
Ja, es wäre mal gut, wenn jetzt einmal Kontinuität natürlich wieder herrscht. Das ist kein gutes Bild. Das ist mir jetzt auch international vermittelt worden, wenn ich ja in der laufenden Periode der 4. Präsident bin, der dort auftritt international, dann stellen sich schon die anderen die Frage, was ist da jetzt in Österreich los, dass da jetzt der 4. Präsident kommt. Ich hoffe, dass die Strukturreform da einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. dass da jetzt mehr Ruhe einkehrt.
Der Plan ist ja, dass das Präsidium, und dem Sie im Moment vorstehen, ja dann eine Art Aufsichtsrat darstellt. Mit anderen Worten, beratend einerseits ist, Aufsicht eben auch übt und auch die Vorstände bestellt, aber eben nicht mehr so im Fokus steht wie bisher.
Absolut richtig. Ich glaube, das wird immer wieder übersehen. Nach dieser Reform ist ja eigentlich gerade der Präsident nicht mehr so stark wie bisher, sondern der starke Mann sollte eigentlich der CEO sein oder die Vorstandsmitglieder sein in Zukunft.
Genau. Sie schaffen eigentlich Ihre eigene Position an.
Richtig, ja. Habe ich kein Problem damit.
Es geht eben um den Aufsichtsratsvorsitzenden. Sind Sie eher für eine interne Lösung oder, wie von manchen auch präferiert, für eine externe?
Ich glaube, dass jetzt einmal die Tendenz eindeutig Richtung extern geht. Man wird jetzt einmal schauen, ob es extern einen Kandidaten gibt, auf den sich die breite Mehrheit im Aufsichtsrat dann oder jetzt im Präsidium einigen kann.
Kurt Swoboda und Roland Schmidt, auch Brigitte Ahnl wurde vor Monaten auch immer wieder als mögliche Kandidatin bezeichnet. Sind das Namen, mit denen sich das Präsidium, vielleicht auch der Wahlausschuss, schon beschäftigt hat?
Meines Wissens gibt es bis zum jetzigen Tag noch keine offizielle Bewerbung.
Ja, wie wird der Teamchef innerhalb des Präsidiums wahrgenommen? Wie werden seine Leistungen eingeordnet?
Ja, das Präsidium hat ihn ja letztlich bestellt, seinerzeit auch einstimmig bestellt. Da hat es zwischendurch einmal diese atmosphärische Störung gegeben, weil einmal der Teamchef eingeladen war beim Präsidium. Das ist nicht sehr glücklich verlaufen dort atmosphärisch. Aber im Grunde genommen steht auch das Präsidium geschlossen hinter dem Teamchef, selbstverständlich. Der Teamchef ist unser Zugpferd, wenn man so haben will, für den ÖFB. Er ist eine sehr charismatische Persönlichkeit, die immer danach bestrebt ist, ein perfektes Umfeld, um sich aufzubauen.
Was erwarten Sie von ihm jetzt in den kommenden Wochen und Monaten im Zuge dieser Strukturreform? Soll er sich da auch einbinden?
Also in die Strukturreform, da sehe ich den Teamchef jetzt weniger. Das ist, glaube ich, eine klassische Angelegenheit, die der ÖFB als Sportverband selber mit seinem Gremium letztendlich zu entscheiden hat.
Wenn Sie einen Wunsch haben, was die A-Nationalmannschaft betrifft, oder vielleicht sogar eine Erwartung an Ralf Rangnick, was wäre das?
Ja, das ist wohl jetzt naheliegend, dass wir uns alle erwarten, dass wir uns für die Weltmeisterschaft 2026 für die Endrunde qualifizieren.
Dann sage ich besten Dank.
Danke auch.
Danke fürs Gespräch.
Danke.
Also was die kurz- und mittelfristigen Ziele betrifft, decken sich die Erwartungen vom Interimspräsidenten und von Ihnen, Herrn Rang. Jetzt sitzt Wolfgang Bartosch ja im Moment als Interimspräsident hier, weil Klaus Mitterdorfer zurückgetreten ist, nach atmosphärischen Störungen, glaube ich, hat er es selbst genannt, die es da mal gegeben hat. Und viele von außen haben ja gemeint, daran sind Sie nicht unwesentlich beteiligt gewesen an diesen atmosphärischen Störungen, weil Sie ja nicht zufrieden waren mit Entscheidungen, die er zum Teil getroffen hat, was die Geschäftsführer etc. betrifft. Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? Was macht er vielleicht auch mit Ihnen?
Der hat mit der Realität nichts zu tun. Also zunächst nochmal zu der gerade erwähnten Präsidiumssitzung. Es war der damalige Präsident Klaus Mitterdorfer, der mich inständig gebeten hat, und zwar mehrmals inständig gebeten hat, an dieser Sitzung teilzunehmen. Ich wollte das nicht. Ich habe ihm auch mehrmals gesagt, dass ich da nicht dabei sein möchte. Aber er hat dann wirklich mich inständig gebeten, da doch bitte dabei zu sein. Und das war der einzige Grund, warum ich mit dabei war. Er hatte allerdings offensichtlich seine Kollegen anscheinend nicht darüber, und zumindest nicht alle darüber informiert. Und ansonsten ist das Einzige, was mich interessiert, sind die Arbeitsbedingungen, die wir haben mit der Mannschaft, mit dem Trainerstab und mit den Spielern. Und Sie müssen einfach auch sehen, dass die meisten Spieler eben im Ausland bei Spitzenclubs tätig sind. Egal, ob das jetzt Inter Mailand ist oder Bayern München oder Tottenham Hotspur oder RB Leipzig, die spielen Champions League bei großen internationalen Clubs, und die sind von dort eben auch gewohnt, dass wir auf einem bestimmten Niveau dann eben auch sie mit Leuten umgeben. Und deswegen ist es eben nicht egal, wenn jetzt zum Beispiel ein Bernhard Neuholt als ein Beispiel nicht mehr da wäre, dann kann man den nicht einfach ersatzlos streichen. Und genau das haben wir, der Spielerrat und die Mannschaft und auch ich als Teamchef, zum Ausdruck gebracht. Wenn Bernhard Neuholt nicht mehr da sein sollte, dann braucht es im gleichen Moment einen gleichwertigen, wenn nicht sogar einen besseren Ersatz. Und genau das haben wir angemahnt. Und das werden wir auch weiterhin tun, dass wir, wenn die Qualität leidet, wenn wir plötzlich merken, da geht etwas in die falsche Richtung und wir haben nachher keine guten Arbeitsbedingungen mehr, dann ist das auch die Aufgabe des Präsidiums, dafür zu sorgen, dass das eben nicht so ist.
Ja, aber Sie verstehen natürlich auch, dass, wenn Sie das öffentlich darstellen, dass das natürlich dann auch für eine gewisse Unruhe sorgt.
Ich habe das nicht öffentlich dargestellt.
Oh, in der Pressekonferenz?
Nein.
Haben Sie nach dem Slowenien-Spiel recht deutlich ihren Unmut geäußert.
Der damalige Präsident hat damals in mehreren Interviews gesagt, dass er mit mir im regelmäßigen Austausch sei und wir ein sehr gutes Verhältnis, vertrauensvolles Verhältnis hätten. Zu dem Zeitpunkt haben wir 11 Wochen lang keinen einzigen Kontakt mehr miteinander gehabt.
Da gibt es auch widersprüchliche Aussagen.
Nein, das ist so. Das ist keine Widersprüche. Ich kann, also was bei mir schon noch ganz gut funktioniert, ist mein Gedächtnis. Da können Sie sich schon mal drauf verlassen. Wenn ich das sage, dann war es auch genau so. Aber das macht auch keinen Sinn. Nochmal. Ich bin jetzt seit 2-3 Vierteljahren hier, habe jetzt 4 Präsidenten erlebt in 2-3 Vierteljahren. Im Mai kommt womöglich der 5. oder wahrscheinlich der 5. Normalerweise ist das Verhältnis im Leistungsfußball, im Profifußball andersrum, dass du in diesem Zeitraum so viele Trainer hast, dass ich als Teamchef jetzt 5 verschiedene Präsidenten erlebt habe. Ich sage mal so, ist schon bemerkenswert.
Ja, wobei einer hat ja Sie auch unterstützt, nämlich Gerhard Miletich, sonst haben Sie ja selbst gesagt, der war ja in seiner Zeit wurden ja Sie auch installiert.
Also ja, ich sage doch nochmal, ich habe mit jedem Einzelnen von denen, die da waren, persönlich kein Problem, aber dass es jetzt 4 waren und jetzt ein 5. kommt, dafür gibt es ja schon auch Gründe.
Genau, das heißt, weil das die Frage war von Constanze Weiß auch, diese Abwahl oder der Rücktritt von Klaus Mitterdorfer, da fühlen Sie sich nicht mit eingebunden oder auch mitverantwortlich durch überhaupt die öffentlich geäußerte Kritik?
Überhaupt nicht, in keinster Weise. Also nochmal auch, es ist ja auch kein Geheimnis, dass es damals einen Brief gab, einen 4-seitigen Brief, den Klaus Mitterdorfer geschrieben hatte, nachdem er schon ein Dreivierteljahr da war, wo er eine Bestandsaufnahme gemacht und beschrieben hat über das, was er in den ersten paar Monaten beim ÖFB erlebt hat. Und diesen Brief habe nicht ich geschrieben, den hat er geschrieben. Aber um die Inhalte dieses Briefs ging es danach gar nicht mehr großartig, sondern da ging es dann um andere Themen. Also nochmal, es geht, wir sind im Leistungssportbereich und in allen Bereichen sollte dieses Prinzip dann eben auch gelten. Genau.
Wobei der ÖFB ja auch den Amateursportbereich vertritt, das muss man schon auch noch klar sagen.
Ist aber ein auch Verband, da geht es darum, dass wir auf hohem Niveau das bestreiten. Das ist eine wunderbare Steilvorlage. Ich meine, was glauben Sie, warum wir inzwischen mit dem Stab der A-Nationalmannschaft auch Trainings durchführen für 10- bis 13-Jährige, inzwischen in allen Bundesländern. Wir waren jetzt in Bad Wimsbach, wir waren in Leitha-Podersdorf und in Horn und werden jetzt nach dem Lehrgang im Sommer, im Juni, nach den Spielen gegen Rumänien und San Marino noch 4 andere Bundesländer besuchen und danach noch die letzten 2. Die letzten 2 sind dann Wien und Vorarlberg. Und das machen wir nicht, weil es uns langweilig ist, sondern weil wir genau in diesen Bereich Zeit investieren wollen, weil wir wollen, dass in Zukunft auch in 10 Jahren, wenn ich gar nicht mehr Teamchef bin, der dann Teamchef auch sich an guten Spielern erfreuen kann.
Genau. Das ist natürlich wichtig, weil man auch in die Zukunft blicken kann. Sie haben vorhin einen Brief erwähnt. Gibt ja auch in den letzten Tagen wieder Briefe, diesmal von Sponsoren des Österreichischen Fußballbundes, wo Kritik geäußert wird, wo auch Wünsche geäußert werden. Wie bewerten Sie das?
Das ist nicht mein Thema. Das ist zwar auch außergewöhnlich, dass ich hier, glaube ich, 6 oder 7 Sponsoren, eigentlich alle Sponsoren des ÖFB gemeinsam unterschrieben äußern. Das ist außergewöhnlich, aber auch das ist kein Thema, das uns betrifft. Das ist ein Thema, mit dem sich letztlich das Präsidium auseinandersetzen muss.
Also es ist purer Zufall, der Zeitpunkt dieser Kritik, glauben Sie? Weil ja gerade in diesen Tagen auch eine Strukturreform ansteht. Und das steht ja in diesen Briefen auch drinnen, dass sich zum Beispiel ein Premium-Sponsor einen starken Präsidenten wünscht. Nach dieser Strukturreform, wir haben es ja gerade gehört, gibt es denn ja eigentlich
nicht mehr? Ich glaube, einen starken Präsidenten muss sich ja jeder Österreicher wünschen, nach allem, was jetzt in den letzten 2-3 Vierteljahren
passiert ist. Ja, aber diese Strukturreform soll es ihn ja dann in der Form nicht mehr geben. Den starken Präsidenten, sondern es gibt einen Geschäftsführer, der ist stark, aber nicht Aufsichtsrat.
Am Ende bringt uns das wieder zu dem vorher von mir beschriebenen Zitat von Didi Mateschitz zurück. Am Ende, du kannst Strukturen aufbauen, du kannst Organigramme erstellen, du kannst auch eine Strukturreform beschließen. Am Ende sind es die handelnden Personen und die Qualität der handelnden Personen, die den Unterschied machen. Und dass es jetzt einen möglichst starken Präsidenten oder Aufsichtsratsvorsitzenden, wie man das Ganze nachher nennt, sei mal dahingestellt, dass es jetzt einen starken Präsidenten oder einen starken Aufsichtsratsvorsitzenden geben muss in der jetzigen Situation, steht für mich außer Frage.
Ja. Das heißt, wen würden Sie sich da auch vielleicht wünschen? Weil es schwirren ja schon die diversen Namen herum, Herren, die Sie auch durchaus gut kennen, mit Roland Schmidt zum Beispiel.
Ich wünsche mir das Gleiche, was wir auch bei RB gemacht haben und schon in Hoffenheim oder auch jetzt bei der A-Nationalmannschaft. Best man or woman for the job. Ich bin nicht Österreicher, ich lebe zwar in Österreich, aber ich kenne nicht alle Leute, die dafür in Frage kommen würden für so eine Position. Aber du musst ja auch erstmal jemanden finden, der nach all dem, was die letzten 3 Jahre hier passiert ist, der bereit ist, sich sowas, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, anzutun. So jemanden musst du ja erstmal finden, der wirklich bereit wäre, hier sich zu engagieren, ehrenamtlich wohlgemerkt. So jemanden musst du erstmal finden. Aber ich bin offen für die bestmögliche Person, egal jetzt ob Männlein oder Weiblein. Wir brauchen jemanden, der richtige Führungsqualitäten hat und der sowohl das Land nach außen repräsentiert, aber letztlich auch das Präsidium dann nachher auch dem Präsidium vorstellt.
Ja, wir sehen ja auch die drei, die jetzt zuletzt eben auch genannt wurden. Roland Schmidt ist ja auch genannt worden in diesem Brief. Sie haben ja auch eine gewisse Nähe zu ihm. Das ist ja auch durchaus bekannt. Es gibt ja auch Werbeverträge, die Sie erfüllen. Es sind ja auch Firmen dabei, die eben auch Roland Schmidt nahesteht. Ne?
Weiß ich nicht. Es gab ein Video, das wir gemacht haben, das ich mega witzig finde und fand. Und das
gemeinsam mit Marco Arnautovic.
Mit Marco Arnautovic, genau. Und der fand es, glaube ich, genauso witzig wie ich auch, wo er auf dem Rasenmäher gesessen ist. Aber ich meine, nur weil ich jemanden kenne und mit dem vielleicht auch mich alle 3 Monate
mal treffe. Ja, aber es könnte sein, dass Sie dadurch vielleicht der Meinung sind, das ist der Geeignete.
Nein, werde ich nicht tun. Das ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe. Steht mir auch überhaupt nicht zu, dass wir jetzt da mit irgendwelchen Wahlplakaten durch die Gegend laufen. Ich sage nur, es braucht, wie ich schon sagte, gerade in der jetzigen Situation wirklich eine richtige Führungsperson mit Strahlkraft, mit Aura, mit Ausstrahlung. Im Idealfall ja auch wieder noch mal jemanden, der zusätzliche Sponsoren neben denen, die wir jetzt schon haben, zum ÖFB holt. Ich komme noch mal darauf zurück, die Attraktivität war, glaube ich, schon lange nicht mehr so hoch, wie sie jetzt im Moment gerade ist, einer A-Nationalmannschaft. Und daraus muss man einfach auch die nötigen Schlüsse ziehen und auch das nötige Kapital daraus schlagen, auch wirtschaftlich gemeint. Ich bin selber jemanden, der gerade relativ viel Vorträge macht oder Talks macht in Österreich und in Deutschland. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir in diesem Bereich eben auch jetzt wieder als Einheit auftreten und mit dieser neuen Führung tatsächlich als richtiges Team auftreten, dann ist da noch viel mehr möglich.
Insofern, weil Sie sagen, dass die Attraktivität des Nationalteams gerade im Moment sehr hoch ist, ist eigentlich der Inhalt der Briefe dann zu hinterfragen. Denn warum soll sich dann ein Premium-Sponsor verabschieden oder ein Sponsor, wenn es ohnehin so attraktiv ist?
Ja, ich weiß jetzt, eine schließt ja das andere jetzt nicht aus, aber ich meine.
Ja, dann freut sich ja schon der Nächste vielleicht, ne? dass er einen Platz kriegt unter Umständen als Premium-Sponsor, wenn es zum Beispiel jemanden geben sollte.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind jetzt ja schon, soweit ich weiß, ich bin ja auch immer mal wieder bei diesen Sponsoren gefragt oder komme dort dann auch gerne hin. Das sind ja schon auch renommierte Firmen mit dabei. Also ich sage mal so, ich finde es schon außergewöhnlich. Ich war selber sehr überrascht darüber, dass tatsächlich alle Sponsoren gemeinsam sich für so eine Petition, nenne ich es jetzt mal, für so ein Schreiben dann eingebracht haben. Das hast du normalerweise, also ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat.
Ja, bei der FIFA hat es das gegeben, dass sich Sponsoren auch aufgeregt haben über die Situation bei der FIFA. Am Ende ist es auch im Sande verlaufen und der FIFA geht es, glaube ich, ganz gut, wenn man es so hört, schwimmt es im Geld und schüttet es das dann auch an ihre Verbände aus. Wir haben vorhin schon kurz eingeblendet gesehen, vielleicht können wir das jetzt noch einmal machen, diese geplante Strukturreform. Sie haben gemeint, man braucht einen starken Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Wahrheit ist natürlich, alle Macht gehört in Zukunft der Geschäftsführung, dem Vorstand, dem CEO, der von einem Aufsichtsrat, dem besteht aus einem Vorsitzenden, über den haben wir gerade gesprochen, da gibt es eben hoffentlich dann irgendwann eine Entscheidung für einen externen, den 9 Landesverbandspräsidenten und den 3 Bundesliga-Vertretern bestellt wird. Die kontrollieren das auch, all das, was die Geschäftsführung, der Vorstand macht. Aber die Wahrheit ist natürlich, das ist der Plan, dass eben eine Geschäftsführung dann letztlich operativ, wie in vielen Unternehmen, wie auch in der österreichischen Bundesliga, da ist der Geschäftsführer, der Vorstand Christian Ebenbauer und der Aufsichtsrat kontrolliert, berät und bestellt diesen Vorstand. Können Sie sich damit dann trotzdem anfreunden, dass Sie eigentlich dann Ihr Hauptansprechpartner der Geschäftsführer wäre?
Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir das gar nicht merken und mich interessiert es auch nicht sonderlich. Ich bin überhaupt kein Freund von Organigrammen.
Ja, aber die sind notwendig, ne? Sie sind ja auch der Chef der Nationalmannschaft und bestimmen, wo es angeht.
Ich bin es nicht deswegen, weil ich irgendwo im Organigramm stehe, sondern weil ich halt der Teamchef bin und der Nationaltrainer bin. Und so war es ja letztlich auch, wenn ich jetzt nochmal zu RB zurückkehre. Ich meine, derjenige, der das Ganze ins Leben gerufen hat und der die Firma aufgebaut hat, war Didi Matteschitz. Und es sind die handelnden Personen. Und ich bleibe dabei, man kann da hinschreiben, das liest sich vielleicht auch ganz nett und ganz schön. Aber für mich ist entscheidend die Qualität der Personen, die diese Rollen nachher ausüben und vor allem auch, wie sie miteinander umgehen. Das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und
Ich wollte nur ganz kurz unterbrechen. Da gibt es jetzt auch eine Hierarchie. Und ein Organigramm, das anders geworden ist nach dem Tod von Dietrich Mateschitz. Auch da sind mittlerweile drei Bereiche, die gegliedert sind.
Das muss man auch mal abwarten, ja, ob das nachher alles in seinem Sinne wirklich so weiterläuft. Das kann man jetzt auch noch nicht endgültig beantworten. Aber was ich nur sagen will damit, was ich mir wünsche, ist, dass das, was wir im sportlichen Bereich bei der A-Nationalmannschaft geschafft haben, nämlich dass wirklich alle super gerne kommen, dass sie es kaum erwarten können, bis der nächste Lehrgang wieder stattfindet, dass es so den Charakter fast hat von einem Klassentreffen. Sowas wünsche ich mir einfach auf der Ebene auch. Ja, aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen, sondern wir brauchen wirklich jetzt eine klare Führung, jemanden, der den Weg vorgibt und der mit uns zusammen dann einfach Österreich weiterhin den Abstand zu den Nationen, die im Moment noch vor uns liegen, verringert. Das ist das, worum es geht. Und ob da jetzt die Strukturreform so oder so aussieht oder ob da nochmal irgendwelche Weggabelungen sind, das ist für mich nicht das Entscheidende.
Dann vielleicht nur als abschließendes Thema, weil Sie vorher Bernhard Neuholt auch erwähnt haben. Die Kündigung von Ihnen und von Thomas Hollerer wurden ja aufgehoben, einfach schon aus dem Grund, weil der ÖFB ja weiterhin funktionstüchtig werden muss, bleiben muss im Zuge dieser Struktur, die kommen soll. Ich nehme an, das ist eine Entscheidung, die Sie gutheißen.
Es zeigt ja mal auf jeden Fall, dass die damalige Entscheidung nicht zu Ende gedacht war. Also weil sonst, also das gibt's ja auch nicht so oft, dass du jemanden kündigst, dann sagst du, okay, Kündigungsfrist 6 Monate und mittendrin, kurz bevor die 6 Monate auslaufen, sagst du, jetzt verlängern wir sie nochmal, die bleiben jetzt mal noch auf unbestimmte Zeit weiter. Ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Also in einem normalen
Wirtschaftsunternehmen. Das war ja nicht der Plan. Der Plan war ja inzwischen, einen Ersatz zu finden.
Ja, aber man hat ihn ja nicht gefunden, offensichtlich. Und ich meine, wenn man in den 6 Monaten keinen Ersatz findet, dann sollte man sich ja, bevor man die Kündigungen ausspricht, überlegen, ob das die richtige Entscheidung war. Aber nochmal, alles egal. Auch Bernhard ist jemand, mit dem ich gut auskomme. Wir verstehen uns gut, wir arbeiten gut zusammen. Aber am Ende ist es ja so, wenn man als Präsidium dann entscheidet, dass er nicht mehr da sein soll oder auch Thomas Hollerer nicht mehr da sein soll, dann muss ich mir halt überlegen, wer macht den Job gleich gut, zumindest gleich gut oder besser.
Genau. Und die Frage ist natürlich, der Grund ist ja eben auch, weil es eben einen neuen Aufsichtsrat geben soll, dass man dem die Möglichkeit dann gibt, eben die Geschäftsführung neu zu bestellen. Und deshalb wurden eben die Kündigungen zurückgenommen. Und ich habe in dieser Woche noch den Interimspräsidenten Wolfgang Bartosch gefragt, wie die Zukunft, die mögliche von Bernhard Neuholt und Thomas Hollerer beim ÖFB aussehen kann, ob vielleicht sogar beide tatsächlich diese Geschäftsführung dann auch übernehmen können.
Ist es denkbar, dass die beiden dann auch möglicherweise für diese beiden Vorstandsposten tatsächlich auch nominiert werden?
Es wird die Frage sich stellen, grundsätzlich, ob diese beiden miteinander eben noch, also miteinander wird sehr schwer werden, da haben wir ja schon verschiedenste Expertisen, dass das sehr, sehr schwierig ist, aber wird es vielleicht noch einen geben, der weiter in Funktion ist? Ist ja auch eine denkbare Variation, und einen neuen dazu. Oder sind eben dann vielleicht doch beide zu ersetzen durch andere, das wird die Zukunft weisen.
Die Zukunft, also der neue Aufsichtsrat. Für Sie ist es aber auch, um das nochmal abzuschließen, wie Sie schon gesagt haben, es geht jetzt nicht um die Person Neuholt, sondern es geht um die Funktion. Habe ich das richtig verstanden?
Natürlich. Ich meine, wenn du jemanden hast, der alle Gespräche geführt hat, mit den Spielern auch die Prämienverhandlungen geführt hat, auch wenn ich irgendwas habe, was organisatorisch ist, oder egal was es ist, dann spreche ich mit ihm, dann ist er mein Ansprechpartner. Und wenn man dann entscheidet, dass derjenige dann nicht mehr da ist, dann muss es jemand anders geben, der diesen Job macht, wie ich es vorher schon gesagt habe.
Ja. Generell die Außendarstellung, wollte ich nur noch fragen, die Außendarstellung des ÖFB, ist das auch ein Wunsch für Sie, abgesehen von der WM-Qualifikation im Jahr 2025, dass das, sage ich einmal, vom Image her vielleicht auch positiver dasteht?
Ja, wir können ja nur dafür sorgen, wie unser Image ist, und das steht und fällt mit der Art, wie wir spielen, wie wir auftreten als Mannschaft, als Team. Da werden wir alles dran setzen, dass wir genauso auftreten wie zuletzt auch und dass wir uns trotzdem auch als Mannschaft noch weiterentwickeln, dass wir Spiele gewinnen, dass wir gleichzeitig aber auch die Zuschauer begeistern, die unsere Spiele anschauen. Und alles andere, ich kann mich nicht um alles kümmern. Also das sind dann schon Dinge, die auf
der Ebene gehen. Aber würden Sie das vielleicht gerne manchmal?
Ja, Sie würden es gerne, oder? Hat man manchmal den Eindruck?
Nein, ich finde nur, dass es nicht so besonders schwer ist. Also ich meine, man braucht ja jetzt nur eins und eins zusammenzählen nach allem, was die letzten fast 3 Jahre passiert ist. Und da geht es auch nicht darum, ob man den einen sympathischer findet wie den anderen. Also wenn ich nach Sympathiewerten Dinge entschieden hätte in den letzten 15 Jahren, dann wäre Hoffenheim jetzt nicht in der Bundesliga und Salzburg in Leipzig auch nicht da, wo sie die letzten Jahre waren.
Ja, aber Sie haben die Kommunikation mehrfach erwähnt und das, wie gesagt, es wurde ja jetzt sehr oft übereinander gesprochen, also das vielleicht auch etwas, was Sie für sich mitnehmen können, dass man wieder mehr miteinander spricht und nicht sich über die Öffentlichkeit.
Wir sprechen grundsätzlich sehr viel miteinander, aber wenn dann eben 11 Wochen lang man gar nicht spricht, kann man nachher nicht sagen, man spricht regelmäßig. Also ein X für ein U vormachen, das ist, funktioniert bei mir auch jetzt mit 66 noch nicht.
Obwohl Sie gesagt haben, dass das Nationalteam für ein wertschätzendes Miteinander steht, insofern könnte das ja vielleicht auch für den ÖFB insgesamt gelten.
Ja, warum auch nicht? Also ich meine, Leistungssportgedanke und trotzdem anständiger Umgang miteinander und regelmäßiger vertrauensvoller Austausch schließt sich doch nicht aus, finde ich.
Dann lassen wir nochmal die Zuschauer sprechen. Zum Abschluss dieser Sendung, zu einem Thema, wo Sie ja auch sehr viele Gespräche, glaube ich, geführt haben. Warum ist es in Österreich so schwer, ein Nationalstadion zu bekommen? Inwieweit werden Sie auch dieses Thema weiterverfolgen?
Ja, aber es geht nicht um ein Nationalstadion, sondern es geht darum, dass Wien als zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin eine Stadt ist ohne irgendeine Eventarena. Also selbst bis ab 10.000 Zuschauer aufwärts gibt es weder Indoor noch Outdoor irgendeine Arena, in der man ganzjährig Events durchführen kann. Und das leuchtet mir nicht ein, dass eine Stadt wie Wien, die zusammen mit Zürich die attraktivste Stadt auf der ganzen Welt ist, dass man das nicht hat. Und das würde Österreich und die Stadt Wien um so viel attraktiver, sexier machen, wenn es eine solche Arena gäbe. Aber nicht für den Fußball alleine, die 3 oder 4 Länderspiele, die wir da drin spielen. Wir haben 365 Tage im Jahr und eine moderne Eventarena könnte man an 365 Tagen im Jahr tatsächlich bespielen und alle möglichen Veranstaltungen da drin durchführen.
Und wer soll das bezahlen?
Da gibt es ja, ich meine, in London gibt es inzwischen 5 solcher Arenen und in Deutschland hat jede Millionenstadt mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere solcher Arenen. Und ich meine, in Österreich hat man, kann ich mich erinnern, ist noch gar nicht so lange her, 2 der Wiener Clubs mit eigenen Stadien versehen. Also das scheitert am Ende nicht am Geld. Und ich glaube auch, wenn man das wirklich möchte, wenn man wirklich das so sieht, wie ich es gerade beschreibe, dass es Österreich um so viel attraktiver machen würde, dann könnte man auch mal wieder ein Champions-League-Finale dort spielen, ein Europa-League-Finale. Man könnte alle möglichen anderen Events und Sportarten dort durchführen. Es gibt nur Gewinner in dieser Konstellation. Und wenn das alle so sehen würden, dann würde es sicherlich ganz am Ende nicht daran scheitern, dass es nicht irgendjemanden gibt, der das Ganze bezahlt.
Ja, dann sind wir damit auch schon am Ende angelangt. Sie sollen das letzte Wort haben. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt bei uns im Kreuzverhör. Ja.
Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über Fußball gesprochen, aber kein Problem.
Ja, dann müssen Sie wiederkommen.
Das nächste Mal.
Vielen lieben Dank für den Besuch. Danke auch an dich, Martin.
Das war ein Talk und Tor exklusiv mit Ralf Rangnick und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky Sport Austria. Wie immer, bleiben Sie uns gewogen. Wiederschauen. Bis dann.